Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Keine Verbindung zwischen AKW und Krisenstab des Bundes. Bei einer Atomkatastrophe in der Schweiz würde die Kommunikation schnell unmöglich.
Also muss ich ehrlich sagen, ich habe das nicht gewusst. Das ist ein Dummheit, konnte man das sagen, aber das habe ich wirklich nicht gewusst.
Der Walliser Polizeikommandant steckte den Stein selber ein, der ihn in türkische Untersuchungshaft brachte, sagt er. Dreifach gestrafte Arme. Die Schlacht um das syrische Aleppo trifft die Unterschicht besonders, ein Augenzeuge berichtet. Und um eins, nicht Tagesgespräch, sondern Begegnung in Amerika. Die USA haben Wahljahr, doch die USA sind wer? Zum Beispiel Jeff Barilero, Irak-Veteran und Rapper. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Angelique Welchli.
Der Bund braucht für Krisensituationen ein besseres Kommunikationssystem. Es soll insbesondere ausfallsicher sein. Auch die Schweizer Atomkraftwerke und das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI sollen an das neue Kommunikationssystem angeschlossen werden. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima hatte sich gezeigt, dass dies bisher nicht der Fall ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz arbeitet nun ein Konzept aus und will es bis Ende Jahr dem Bundesrat vorlegen, wie dessen stellvertretender Direktor Christoph Fluri sagte. Für das neue Kommunikationssystem seien bedeutende Investitionen nötig. Wer aus der Kirche austritt, darf seine Konfession weiterhin behalten. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Es hatte den Fall einer Frau zu beurteilen, die aus der katholischen Kirchgemeinde Luzern austreten wollte. Der Knackpunkt, die Frau wollte gleichzeitig katholisch bleiben. Dies sei durchaus möglich, befand das Bundesgericht. Wer aus der Kirche austrete, habe gegenüber der Kirche zwar keinerlei Rechte und Pflichten mehr, ob die betroffene Person aber geistlich einer Kirche angehören wolle, sei aus staatlicher Sicht nicht relevant. Der Walliser Polizeikommandant Christian Varron hat Stellung genommen zu seiner vorübergehenden Festnahme in der Türkei. Er wird beschuldigt, während seiner Ferien türkisches Kulturgut gestohlen zu haben. Zurück in der Schweiz erklärte Varron nun, er habe nie daran gedacht, mit seinem Handeln eine Straftat zu begehen. Der besagte Stein habe neben einer Hauptstrasse gelegen. Basel-Landschaft und Basel-Stadt sollen sich zu einem Kanton zusammenschließen. Ein Komitee hat begonnen, Unterschriften zu sammeln für zwei gleichlautende Volksinitiativen. Sollten die Stimmberechtigten in beiden Kantonen die Initiativen annehmen, würde ein Verfassungsrat gewählt, der die Fusion der beiden Basel vorbereiten würde. Für die Schweizer Filmförderung soll auch künftig der Bund zuständig sein und nicht ein unabhängiges Filminstitut, wie es der Dachverband der schweizerischen Filmbranche Cinesuisse verlangt hatte. Es gebe bereits ein effizientes Instrument zur Filmförderung, teilt das Bundesamt für Kultur mit. Und Kulturminister Alain Berset sagte:
Die Kultur ist für uns auch eine Identitätsfrage. Die Filmförderung muss auch die Identität, diese Kohäsion und diese Vielfalt unterstützen.
Das Filmförderungskonzept werde weiter breit diskutiert und in etwa 2 Jahren vorgelegt. Der ehemalige Luzerner Regierungsrat und Fischendelegierte des Bundes, Walter Gut, ist gestorben, kurz vor seinem 85. Geburtstag. Das teilte seine Familie mit. 1990 war Walter Gut vom Bundesrat im Zusammenhang mit der sogenannten Fischen-Affäre zum Sonderbeauftragten ernannt worden. Er hatte die Aufgabe, die rund 350.000 Einsichtsbegehren in die Fischen der Bundespolizei zu behandeln. Wegen eines Erdrutschs ist die Bahnstrecke von Brienz auf das Brienzer Rothorn unterbrochen. Wie die Verantwortlichen mitteilten, bleibt der Betrieb zwischen der Mittel- und der Bergstation den ganzen Tag eingestellt. Zu Schaden gekommen sei niemand. In Syrien hat der Bürgerkrieg weitere Todesopfer gefordert. In der Hauptstadt Damaskus seien Granaten in einem palästinensischen Flüchtlingslager explodiert. Dabei seien mindestens 15 Menschen getötet worden, melden oppositionsnahe Aktivisten. Aus der Stadt Hama hieß es, es seien in den letzten Stunden Dutzende Menschen getötet worden. Auch in der Wirtschaftsmetropole Aleppo gingen die Kämpfe weiter. Dort habe die Armee Dutzende Panzer in Stellung gebracht, meldete die deutsche Presseagentur. Die Schweizer Beachvolleyballer Sascha Heyer, Sebastian Chevalier sind an den Olympischen Spielen ausgeschieden. Sie verloren den Achtelfinal gegen das polnische Duo Fialek Brudel in 2 Sätzen mit 18-21 und 17-21.
Rendezvous gleich mit den Hintergründen zu den Kommunikationsproblemen bei einem Atomunfall und zum Stein des Anstoßes für den Walliser Polizeikommandanten. Dann teures Brot und keine Fluchtmöglichkeit. Die Armen von Aleppo sitzen in der Falle. Der katholischen Landeskirche den Rücken zudrehen und dennoch Teil der Weltgemeinschaft bleiben? Ein Bundesgerichtsentscheid. Basel-Stadt oder Basel-Land? Hans Vasheiri. Volksinitiativen wollen die zwei Kantone fusionieren. Leere Coffeeshops in Maastricht. Wie sich die strengeren Regeln für den Haschischkauf auswirken. Und um eins in unserer Reihe Faces of America. Ich bin Kriegsveteran, ausgebildet, um zu töten, rappt Jeff Barilero alias Soldier Hard. Nachts rauben ihm die Irak-Erinnerungen den Schlaf. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten. Der Swiss Market Index steht bei 6.442 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt und der Dollar zu 98,08 Rappen. Das Wetter. Im Flachland und im Wallis wechseln sich Sonne und Quellwolken ab, dabei bleibt es meist trocken. Auch in den östlichen Voralpen und Alpen nimmt die Schauerneigung am Abend allmählich ab. Die Temperatur steigt im Norden auf 25 Grad, im Wallis und im Tessin auf bis zu 29 Grad. Morgen Samstag ist es vor allem im Mittelland noch oft sonnig. In den Alpen gibt es tagsüber Schauer und Gewitter. In der Nacht auf Sonntag ziehen aus Westen verbreitet teils heftige Gewitter auf. Im Osten und in Graubünden ist es noch länger trocken. Es bleibt schwülwarm bei rund 26 Grad.
12.37 Uhr. Die Schweiz ist schlecht vorbereitet auf einen AKW-Unfall. Schon kurze Zeit nach dem Unfall würde die Kommunikation zwischen dem betroffenen AKW und den Behörden zusammenbrechen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz will darum bis Ende Jahr ein Konzept für ein ausfallsicheres Kommunikationssystem erarbeiten. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima war die Betriebsmannschaft des Atomkraftwerks während Tagen auf sich alleine gestellt. In der Schweiz wäre das zurzeit wohl nicht viel anders, wie Abklärungen der Bundesbehörden zeigen. Denn ausgerechnet die Kernkraftwerksbetreiber und das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI sind nicht an das krisensichere Telekommunikationsnetz angeschlossen, das Behörden von Bund und Kantonen miteinander verbindet. Dies bestätigt der stellvertretende Direktor des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Christoph Fluri.
Beim ENSI und den KKWs ist es so, dass sie heute verbunden sind über eine Mietleitung der Swisscom. Die ist nicht ausfallsicher.
Denn die öffentlichen Netze, wie jenes der Swisscom, sind bei einem Stromausfall innert kürzester Zeit tot. Anfang Juli musste der Bundesrat in einem Bericht, der die Notfallschutzmaßnahmen in der Schweiz überprüft, feststellen:
Bei einem Extremereignis in der Schweiz kann ein Ausfall aller konventionellen Kommunikationsmittel nicht ausgeschlossen werden.
Je nach Betreiber, Anlageart und Standort kann die Kommunikation bei einem Stromausfall höchstens noch wenige Minuten bis Stunden aufrechterhalten werden. Auch das interne System Vulpus, auf dem die Behörden im Krisenfall miteinander kommunizieren, entspricht den Anforderungen nicht mehr. So können über Vulpus zum Beispiel keine Daten übermittelt werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz unterbreitet dem Bundesrat nun bis Ende Jahr ein Konzept für ein völlig neues Kommunikationssystem, kündigt der stellvertretende Direktor Fluri an.
Dieses System ist ein ausfallsicheres Führungskommunikationssystem zwischen allen beteiligten Führungsstäben auf Stufe Bund und Kantone plus weitere Partner, wie beispielsweise Betreiber von großen kritischen Infrastrukturen. Dieses System soll neu auch Daten übertragen können.
Schon jetzt ist klar, das wird teuer. Die Bundesbehörden sprechen von bedeutenden Investitionen, die nötig sein werden. Aber nicht nur die Kommunikation macht dem Bund Sorgen. Unser Land wäre auch nicht genügend auf die radioaktive Verstrahlung bei einem Atomunfall vorbereitet. Der Bericht des Bundesrates, der bisher öffentlich kaum beachtet worden ist, hält fest:
Heute ist nicht klar, wer für die Koordination der Pflege stark verstrahlter Personen zuständig ist.
Auch müssen die Bundesbehörden eingestehen, dass nur gerade für die ersten Stunden bis Tage nach einem Unfall überhaupt Notfallszenarien bestehen. Für die Zeit danach liegt nichts vor.
Konzepte und konkrete Vorbereitungen für die Phase des Krisenmanagements fehlen weitgehend.
So ist zum Beispiel ungeklärt, wie radioaktiv belastete Gebiete dekontaminiert werden sollen. Christoph Fluri vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz sagt:
Die bisherigen Szenarien, die gingen davon aus, dass man damit nicht rechnen muss.
Doch jetzt habe man im Labor Spiez des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz Studien angestellt, die aufzeigten, wie man verseuchte Böden großflächig dekontaminieren könnte.
Es zeigt sich allerdings, dass das sehr, sehr aufwendig, auch personalintensiv ist.
Auch zu diesem Thema muss das Bundesamt bis Ende Jahr der Landesregierung weitere Angaben liefern.
Es waren also nicht die Kinder, die an einer türkischen Ausgrabungsstätte einen Kieselstein eingepackt haben. Zugegriffen hat ihr Vater selber, der Walliser Polizeichef Christian Varon.
Ich habe nur diesen Stein noch einmal, also draußen der Stadt, neben einer Hauptstraße gefunden. Und für mich, dieser Stein war da und hatte für mich also keinen Wert,
sagt Varon. Und es war auch kein Kiesel, sondern ein Stein so groß wie eine Männerhand, der den Walliser Polizeikommandanten für 4 Tage in ein türkisches Untersuchungsgefängnis gebracht hat. Die Türkei warnt ja ziemlich offensiv mit Schildern davor, Kulturgüter mitzunehmen. Warum nahm Varon den Stein dann, zumal er ihm ja wertlos erschien? Das fragte ich unseren Westschweizer Korrespondenten Thomas Kutersohn, der für uns an der Medienkonferenz war.
Ja, eben weil er ihm wertlos erschien, sagt Christian Varon. Er habe ihn außerhalb einer historischen Stätte gefunden, am Straßenrand. Er habe nicht den Verdacht gehabt, dass das ein historischer Stein gewesen sein soll. Es war einfach ein Stein, den er als Souvenir mitnehmen wollte. Er sagt, er habe den Stein aufgelesen. Er sagt aber im gleichen Atemzug auch, dass er die Familie schützen will. Also wenn allenfalls doch ein Kind von ihm den Stein aufgelesen haben soll, will er die Familie schützen und die Verantwortung für die Taten übernehmen.
Wie geht es denn nun für Varon weiter von den türkischen Behörden her?
Christian Varon hat gesagt, dass er bedingungslos freigelassen wurde, aber noch nicht freigesprochen wurde. Er habe kein Papier in der Hand, das seine Freilassung, seinen Freispruch unterstreicht. Das Einzige, was er weiß, ist, dass er freigelassen wurde, bedingungslos. Es kann sein, dass noch ein Gerichtstermin folgt, mit oder ohne Varon. Das wird sich noch zeigen.
Varon möchte ja in die Walliser Regierung. Hat dieser Vorfall politische Konsequenzen?
Ja, bis jetzt auch jedenfalls noch nicht. Christian Varon sagt, er sei immer noch Kandidat der FDP. Er sehe keinen Grund, jetzt seine Kandidatur da zurückzuziehen für einen Sitz im Regierungsrat des Kantons Wallis. Auch seine FDP-Kollegen, so sagt Christian Varon, unterstützen ihn weiterhin. Es gebe keinen Grund, die Kandidatur jetzt zurückzuziehen, sagt er. Auch für sein Amt als Polizeichef der Walliser Kantonspolizei habe es keine Konsequenzen, sagt er. Er habe die Vertrauensfrage an die Walliser Kantonsregierung noch nicht gestellt. Bis jetzt hat die ganze Affäre noch keine Konsequenzen für ihn als Polizeikommandant oder als Kandidat der FDP für die Walliser Regierung.
Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn. Der Legende nach soll Abraham in der syrischen Stadt Aleppo seine Kuh gemolken und die Milch an die Armen verteilt haben. Einen solchen Abraham könnten die Armen der syrischen Wirtschaftsmetropole zurzeit besonders gut brauchen. Denn in ihren Quartieren tobt die wohl entscheidende Schlacht zwischen dem syrischen Regime und den Aufständischen. Neben Tod und Gewalt bedeutet dies für die Bevölkerung zunehmend auch materielle Not. Die UNO warnte ja gestern, in Syrien seien 1,5 Millionen Menschen vom Hunger bedroht. Thomas Avenarius war 2 Tage in Aleppo, ist seit gestern zurück in Damaskus. Ich fragte Avenarius, der für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger schreibt, was von der humanitären Not er gesehen habe.
Die langfristigen Auswirkungen des Syrien-Konflikts, die kann man in Aleppo natürlich noch nicht sehen. Syrien ist ja ein stark landwirtschaftsgeprägtes Land und durch den Krieg sind die Ernte und die Erhaltung der Felder und der Obsthalle natürlich stark bedroht und die Viehzucht leidet. Was man in Aleppo selbst sieht im Moment, sind die Flüchtlinge, die aus den stark umkämpften Vierteln in die Innenstadt wandern, in die noch sicheren christlichen Viertel wandern und dort in Stadtparks lagern, ohne großartige Hilfe oder, wenn sie Glück haben, in Schulen unterkommen, wo sie vorerst betreut werden.
Und was haben Sie gesehen, punkto Versorgungslage? Also bekommen die Menschen noch Essen, Treibstoff, was sie halt zum Leben so brauchen?
Also die gesamte Versorgungslage in Aleppo wird immer schlechter. Es gibt wenig Benzin. Die Autofahrer übernachten zum Teil vor den Tankstellen im Auto, um morgens die Ersten zu sein und eine Chance zu haben, tanken zu können. Die Preise für Brot und Sprit sind drastisch gestiegen. Ich glaube, bei Brot um das Vierfache, bei Sprit um das Dreifache. Genau kann das keiner sagen. Es gibt angeblich nicht mehr genug Mehl. Es gibt vor allem auch kein Küchengas, mit dem die Leute aus Flaschen kochen können. Es wird offenbar Holz abgeschlagen. Aber das eigentliche Problem ist, dass der syrische Staat auch keine organisierte Hilfeleistung für die Flüchtlinge erbringt, sondern dass das Freiwilligen überlassen bleibt. Die haben in den Schulen, die ich besucht habe, die Leute in die Schulen gebracht. Die Schulen stehen leer, weil Urlaubszeit ist für die Kinder. Die versorgen die Leute und finanzieren das Ganze, und das fand ich sehr beeindruckend, eben weitestgehend oder fast ausschließlich aus Spenden der Bürger von Aleppo, die jetzt im Ramadan sehr großzügig sind. Und unter den Spendern, das sagen die Freiwilligen, sind sowohl Muslime als auch Christen, als auch Angehörige anderer Minderheiten. Es wird im Moment das Geld noch nicht knapp. Die sagen, die Leute spenden noch sehr stark, aber wenn der Ramadan vorbei ist, dann wird das natürlich problematisch werden. Und dazu kommt auch, dass das Geld alleine ja nicht das Problem löst. Und das sind Freiwillige und zum Teil Pfadfinderorganisationen und Jugendorganisationen. Deren Kräfte werden bald erschöpft sein, weil die Zahl der Vertriebenen innerhalb Aleppos natürlich ständig steigt, solange die umkämpften Stadtgebiete aus der Luft bombardiert werden.
Wie sieht es denn in den Straßen aus? Wagen sich die Leute überhaupt noch raus?
Und der erste Eindruck ist, und der ist auch ganz sicher richtig, dass natürlich nicht ganz Aleppo brennt, sondern dass um einzelne Stadtteile gekämpft wird, auch wenn das eine große Zahl ist. Der westliche Teil der Stadt, wo viele Christenviertel sind und wo wohlhabendere Viertel sind, der ist noch weitgehend ruhig. Da sehen Sie sogar noch in Cafés und Restaurants zum Teil noch sitzen. Aber es kann sich sehr, sehr schnell ändern, weil dieser Krieg sozusagen in der Stadt wandert und die Rebellen natürlich immer, wenn sie sehr stark unter Druck geraten, einfach ein Viertel verlassen und in einem anderen wieder von vorne anfangen. Und deswegen können sie auch in Aleppo sogenannte befreite Zonen besuchen. Das sind dann Gebiete, wo die Staatsmacht zurückgezogen hat fürs Erste, wo aber die Rebellen im Moment auch nicht sind, weil sie nicht kämpfen müssen. Und weil ihre Zahl begrenzt ist, sie kämpfen dann woanders, und sobald sie in dieses Stadtgebiet wieder zurückkommen, in dieses Befreien, die Armee auch zurückkommen, und dann wird dieses Gebiet wieder umkämpft sein.
Wenn Sie die Leute gesehen haben, mit ihnen gesprochen haben, wie stark schätzen Sie den Wunsch nach Flucht ein? Also versucht man noch zu bleiben oder rettet sich wer kann?
Ich glaube, es ist eher rette sich wer kann. Sie sehen in Aleppo am Flughafen natürlich den Mittelstand der Stadt, der sich Flugtickets leisten kann, wenn er denn welche bekommt, die mit Kind und Kegel und Gepäck fürs erste Mal ausreisen oder mit dem Auto nach Libanon fahren, wo sie oft Familie haben. Für die Ärmeren ist das ja überhaupt keine Alternative. Die können sich nur innerhalb der Stadt verkriechen.
Das heißt, die Armen sind dann doppelt gestraft. Sie müssen bleiben, weil sie nicht fliehen können. Und gleichzeitig bedeuten die steigenden Preise für die Armen natürlich auch ein viel größeres Problem als für den Mittelstand oder die Reichen.
Ich würde es sogar noch drastischer formulieren. Die Armen sind dreifach gestraft aus den beiden Gründen, die Sie selbst eben genannt haben. Aber auch aus dem Grund, dass die meisten umkämpften Gebiete keine Upper-Class- oder Middle-Class-Viertel sind, sondern das sind die ärmeren Regionen, wo eben sehr viele Sunniten leben. Nur da konnte ich mich dann eben nicht so frei bewegen, dass ich in die umkämpften Gebiete gehe. Die sind sehr, sehr stark zerstört, und alles, was man aus Saladin hört und im Internet sehen kann, zeigt ja, dass dann ganze Stadtteile in Trümmer gelegt werden.
Sagt der Journalist Thomas Avenarius. Er war in den sogenannten befreiten Gebieten Aleppos unterwegs, mit einem offiziellen Visum der syrischen Regierung. Er sei von ihr weder behindert noch unterstützt worden. Zehn Jahre lang hat eine Luzernerin gestritten, mit Behörden, Gerichten, der katholischen Kirche. Nun hat das Bundesgericht den Streit beendet. Die Frau darf aus der katholischen Landeskirche austreten und gleichzeitig Mitglied der Weltkirche bleiben. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Ein halbes Dutzend Anläufe hat die Frau genommen. Zweimal hat sie sich durch alle Gerichtsinstanzen gekämpft, um aus der katholischen Kirche auszutreten und trotzdem irgendwie katholisch zu bleiben. Die früheren Bemühungen scheiterten, weil die Austrittsgesuche zu wenig klar waren. Ging es um einen Austritt nur aus der Landeskirche? Wollte die Frau in der Kirchgemeinde bleiben oder umgekehrt? Die Frau wiederum verstand die Probleme von Kirche und Gericht nicht. Musste sie für Landeskirche und Gemeinde den Austritt mit gesonderten Schreiben erklären? Sie setzte sich hin und schrieb neue Austrittsschreiben. Nach deren Ablehnung neue Eingaben an die Gerichte. Zuletzt setzte sie den Bundesrichtern den Text für deren Urteil auf, was diese freundlich zurückwiesen. Inhaltlich aber hat ihr das Bundesgericht nun Recht gegeben. Wenn die Frau aus den rechtlichen Körperschaften der Landeskirche austreten wolle, dann sei das nach staatlichem Recht zulässig. wenn sie trotzdem in rein spiritueller, geistiger Art irgendwie mit der katholischen Weltkirche verbunden bleiben wolle. Nur zu, meint die Richterin Lausanne, das Kirchenrecht kenne ja ohnehin keine Möglichkeit zum Austritt. Blieb noch der Verdacht der katholischen Kirche, die Frau wolle weiterhin von Leistungen profitieren, bloß keine Kirchensteuern zahlen. Das sei schon möglich, meint das Bundesgericht, aber ein Verdacht genüge nicht, um den Austritt zu verhindern. Die Kirche müsste beweisen, dass die Frau regelmäßig kirchliche Leistungen in Anspruch nehme. Weil für diesen Missbrauch keine Beweise vorgelegt wurden, ist der Austritt nun rechtskräftig.
Es ist 10:50. Wer von Basel ins Basel-Biet fährt, wird kaum merken, dass er eine Grenze überschreitet. Die Stadt geht nahtlos in die Agglomerationsgemeinden über. Die Grenze rührt von einem Krieg zwischen den beiden Kantonen, der vor 179 Jahren mit einer vernichtenden Niederlage der Städter endete. Seither hat es zwei Anläufe gegeben, die beiden Halbkantone wieder zu vereinigen, in den 1930er und in den 1960er Jahren erfolglos. Nun gibt's einen neuen Anlauf. In beiden Basel wurden heute Volksinitiativen lanciert, die die Fusion der zwei Kantone anstrebt. Martin Jordan.
Jede Generation soll die Möglichkeit haben, über eine Fusion der Halbkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft zu entscheiden. Das ist, mehr als 40 Jahre nach der letzten Volksbefragung, das Credo der Befürworter eines Kantons Basel. Zu ihnen gehört beispielsweise die Basel-Bieter CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider.
Die Nordwestschweiz, die ist sehr kleinräumig. Wir haben sehr, sehr viele überflüssige politische Grenzen, obwohl wir einen funktionalen Raum auch darstellen. Wir leben in einem Lebensraum, in einem Wirtschaftsraum, in einem Kulturraum. Die Zeit ist gekommen, jetzt diese politischen Grenzen abzuschaffen, damit wir auch einen politischen Raum schaffen können.
Mit den heute in beiden Basel lancierten Fusionsinitiativen wird ein steiniger Weg in Angriff genommen, der bis in frühestens 10 Jahren zu einem vereinigten Kanton Basel führen könnte. Je 2 Volksabstimmungen in den beiden Basel sowie eine auf eidgenössischer Ebene gilt es zu bewältigen. Obschon noch zahlreiche Fragen ungeklärt sind, beispielsweise wo denn die Hauptstadt des neuen Kantons sein soll, ist Elisabeth Schneider bereit, die Selbstständigkeit des Baselbiets aufzugeben.
Ich bleibe Baselbieterin, auch bei einem vereinten Basel. Ich finde es ganz wichtig, gute Wurzeln zu haben, auch die kulturelle Identität zu bewahren. Das heißt aber nicht, dass wir in einem Kanton nicht derart effiziente Strukturen schaffen dürfen, damit wir in Bundesbern besser gehört werden.
Hinter dem Anliegen, einen Kanton Basel zu schaffen, stehen in Basel-Stadt alle wichtigen Parteien, selbst die SVP. Im Baselbiet aber ist die SVP die schärfste Kritikerin einer Fusion, wie die Aussage von Nationalrat Thomas Dökurten zeigt.
Der Kanton Basel-Land erfüllt in der Nordwestschweiz eine wichtige Rolle als Wirtschaftsstandort, als attraktiver Wohnkanton. Er hat in den letzten 170 Jahren diese Position aus einem armen Landkanton aufgebaut. Und diese Position weiter auszubauen und zu verteidigen, ist eine Herzensangelegenheit eines jeden Baselbieters und auch eine Aufgabe für die Zukunft.
Dökurten setzt sich für die Aufwertung der beiden Basel zu Vollkantonen ein und unterstützt eine entsprechende Initiative im Baselbiet, die kürzlich lanciert wurde. Damit soll zwar die Stimme der Region Basel im Ständerat gestärkt werden, die Initiative gräbt aber den Bemühungen um eine Fusion der beiden Basel das Wasser ab. Dies ist ganz im Sinne von Thomas Dökurten.
Dass sich Basel-Stadt als Zentrum versteht, als bestimmendes Zentrum in der Region, das mag ich Ihnen gönnen, aber unsere Hausaufgaben im Baselbiet wollen wir selber lösen und auch hier bestimmen, wie wir zusammenleben möchten.
Die Meinungen über eine Fusion der beiden Basel gehen also weit auseinander. Es wird vor allem im Kanton Basel-Land noch viel Überzeugungsarbeit brauchen, um die Bevölkerung vom Sinn einer Fusion zu überzeugen.
Sie hören Rendezvous. Coffeeshops, Cannabis. Für viele junge Frauen und Männer sind das gewichtige Argumente, die für eine Reise in die Niederlande sprechen. Nur, seit dem 1. Mai ist die niederländische Drogenpolitik nicht mehr so liberal. Im Süden des Landes dürfen ausländische Touristen kein Marihuana und Haschisch mehr kaufen. Die Coffeeshops sind leer und hunderte Angestellte haben ihren Job verloren. Elsbeth Gucker war in Maastricht, der südlichsten Stadt der Niederlande.
Gähnende Leere im Coffeeshop Mississippi. Dieses Boot, das am Ufer der Maas verteut liegt, war bis zum 1. Mai ein großer Magnet für ausländische Gäste, die sich hier drin mit weichen Drogen, mit Haschisch und Marihuana eindeckten.
Früher war es altijd druk, gezellig.
Früher, mit den vielen Besuchen, hätten sie immer zu tun gehabt. Da sei es richtig toll gewesen, auf diesem Coffeeshop-Boot zu arbeiten, sagt Max, einer der Grasverkäufer. Aber jetzt sei überhaupt nichts mehr los. Jetzt warteten sie zu zweit, bis endlich wieder jemand reinkomme. Seit dem 1. Mai dürfen die Coffeeshops in den drei niederländischen Südprovinzen ihre Ware nur noch an registrierte Einheimische verkaufen. Zum Registrieren braucht es eine ID und ein Leumundszeugnis der Wohngemeinde. Das Verkaufsverbot für Ausländer hat bei den Coffeeshops für einen Umsatzrückgang von über 90% geführt und zur Entlassung von 400 der insgesamt 450 Coffeeshop-Angestellten in Maastricht. Dafür sei es in der Stadt jetzt ruhig, sagt der Sicherheitskoordinator Michel Detisch im Rathaus. Und man finde wieder einen Parkplatz.
Vanaf 1 Mai sehe ich ein Straßenbild, dass da ein großes Anteil Menschen weg sind.
Früher seien jährlich mehr als 1 Million Drogentouristen hierher gepilgert, erzählt Detisch. Jetzt blieben die ausländischen Besucher, die 60-70% der Coffeeshop-Kundschaft ausmachten, weg. Aber nicht nur sie, auch die Einheimischen kommen kaum mehr, weil ihnen die Registrierung mit dem Leumundszeugnis zu weit geht. Sie gehen lieber zu den Straßendealern an den Ufern der Maas. Die waren vor dem Verkaufsverbot auf harte Drogen spezialisiert. Jetzt verkaufen sie auch Gras. Es werde alles getan, um die illegale Szene zu zerschlagen, verspricht Sicherheitskoordinator Detisch. 200 Drogenverkäufer seien gebüßt und aus der Stadt vertrieben worden. Doch mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein ist dies nicht. Hinter vorgehaltener Hand sprechen die Polizisten von einem parteipolitischen Spiel, erzählt Jo Schmeitz, der für die entlassenen Coffeeshop-Mitarbeiter eine Hilfsorganisation gegründet hat.
Meneer de Bürgermeister, hier ist bijvoorbeeld een echte VVD'er. Und VVD will das sehr graag.
Justizminister und Bürgermeister seien beide von der liberalen Partei, also sei es nicht verwunderlich, dass im Rathaus von Erfolg gesprochen werde, sagt Familienvater Jo Schmeitz, der seinen Job im Coffeeshop ebenfalls verloren hat. Es sei doch wirklich schlecht, wenn Kiffer nun bei Dealern kauften, die auch harte Drogen im Sortiment hätten. Das widerspreche der niederländischen Drogenpolitik, die auf der Trennung von harten und weichen Drogen basiere. Das Verkaufsverbot für Nicht-Einheimische soll ab dem 1. Januar im ganzen Land eingeführt werden. Im September sind allerdings Neuwahlen. Wenn linke Parteien an die Macht kommen, könnten sie das Verbot aufheben.
Elsbeth Gucker. Genauso wie die Melodie der Glocken von Big Ben sind die roten Doppelstöckerbusse ein Inbegriff von London. Und während der Olympischen Spiele ist für uns Martin Aliot in London im Doppelstöcker unterwegs und schildert uns seine Beobachtungen.
Heute wollen wir höher hinaus als bloß auf das Oberdeck eines feuerroten Doppelstöckers. Viel höher, in eine Kabine der neuen Luftseilbahn, die vom notorischen einstigen Millennium Dome, das pneumatische Stachelschwein nennt sich heute O2, zum Ausstellungszentrum Excel Arena führt. Die kurze, luftige Reise über die Themse erlaubt eine neue Perspektive auf das Olympiagelände. Das drahtige Denkmal für geklöppelte Würste der britischen Künstler Anish Kapoor und Cecil Balmond ist unverkennbar, das weiße Olympiastadion leicht auszumachen. Der Endpunkt der Gondeln liegt in den alten Royal Docks, die Victoria, Albert und Georg V. gewidmet waren. Hier wurden einst die Nahrungsmittel für England gelöscht. Die Hafenanlage war die modernste ihrer Zeit, das Herz der imperialen Versorgung. Doch 1981 waren die Hafenanlagen endgültig vom Containerverkehr verdrängt worden und wurden geschlossen. Seither sind postmoderne Wohnblöcke entstanden. Die alten Hafenkräne wurden ordentlich schwarz angemalt und stehen nun als Skulpturen herum. So bietet die Fahrt in den von der Fluggesellschaft Emirates gebauten Gondelkabinen neben atemberaubenden Aussichten auch einen Einblick in die gewandelten Strukturen der britischen Wirtschaft. Die Aussicht wird nämlich dominiert von den hochmütigen Türmen der Banken in Canary Wharf. Sie halten die Briten inzwischen über Wasser, nicht mehr die Waren des weltumspannenden Schiffsverkehrs.
Martin Aliot. Gleich ist es eins. In unserer Amerika-Serie porträtieren wir heute einen Irak-Veteranen und Rapper. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Angelique Welchli.
Die Schweiz ist schlecht auf einen möglichen AKW-Unfall vorbereitet. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz erarbeitet deshalb nun ein Konzept für ein neues, ausfallsicheres Kommunikationssystem. Der Walliser Polizeikommandant Christian Varron hat in der Türkei selber einen Stein mitgenommen, wie er vor den Medien sagte. Er habe nie gedacht, mit seinem Handeln eine Straftat zu begehen. Beim Stein soll es sich um türkisches Kulturgut handeln. Wer aus der Kirche austritt, darf seine Konfession weiterhin behalten. Das hat das Bundesgericht im Fall einer Frau entschieden, die 10 Jahre lang erfolglos aus der katholischen Kirchgemeinde Luzern austreten wollte, ohne ihre Konfession abzugeben. Verkehrsinfo DRS von 13.01 Uhr. Vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Amstieg und Göschenen 5 Kilometer Stau und eine Wartezeit von 1 Stunde. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. Als Alternativroute wird die A13 via San Bernardino empfohlen. Vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Faido und Airolo 10 Kilometer Stau und eine Wartezeit von knapp 2 Stunden. Die Autobahneinfahrt Airolo ist gesperrt. Als Alternativroute wird hier die A13 via San Bernardino empfohlen. Dann in der Region Bern auf der A6 Richtung Spiez zwischen Rubigen und Thun Nord, Stau wegen einer Baustelle. In der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und der Verzweigung Wickertal, stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. Und in der Ostschweiz beträgt die Wartezeit beim Grenzübergang Au bei der Ausreise nach Österreich 30 Minuten.
Statt Tagesgespräch gibt's bis Ende nächster Woche Porträts von Menschen in den USA. Armen, Reichen, Unauffälligen, Mutigen, Lauten. Ein Sittengemälde der USA im Wahljahr. Heute? Soldier Hard nannten die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg einen besonders tapferen Soldaten. Soldier Hard war aber auch der Übername von Jeff Barilaro in seiner Zeit als Sergeant der US Army im Irak. Heute ist Jeff Barilaro wieder Zivilist, einer von über 22 Millionen Militärveteranen in den USA und einer der vielen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Angstzustände, Depressionen, Selbstmordgedanken, aber auch Gewaltausbrüche sind Symptome dieser Krankheit. Jeff Barilaro bekämpft sie mit Pillen und Psychotherapie, aber auch mit seinen Songs. Ex-Sergeant Barilaro ist unter die Rapper gegangen, sein Künstlername Soldier Hard. Vom Krieger zum Künstler, Max Ackermann porträtiert Jeff Barilaro.
Was ein rechter Krieger sein will, liebt die wilden Auftritte, auch in der Kunst.
You want to gather toward the stage, we're going to get the show started.
Auf einer Harley Davidson fährt Soldier Hard auf die Bühne in der Armeebasis von Evansville, Indiana. Der Schädel kahl geschoren, die mächtigen Arme voller Tattoos und ein Lebenslauf, der hier gefällt. 10 Jahre habe er in der US Army gedient, verkündet Soldier Hard gleich zu Beginn des vom Radiosender NPR mitgeschnittenen Auftritts.
Before I get started, let me introduce myself. I go by the name of Soldier Hard. I did 10 years in the United States Army.
Das Publikum ist begeistert. Fast alle hier sind ebenfalls Soldaten, kennen das Gefühl, wenn's heißt, Boots laced up, die Stiefel geschnürt für den Marsch in den Krieg. Es ist Jeff Barilaros eigene Geschichte, die er unter dem Künstlernamen Soldier Hard in Staccato-Verse packt. Und über die ich bei ihm zu Hause in Kalifornien mehr erfahren will.
How you doing? Hey. Oh, you're
Max.
Yeah, how you doing, Max?
I'm
from
good.
Swiss Public Radio. Right?
I am, yeah.
Yeah, okay, yeah.
Jeff hat vor kurzem ein hübsches Eigenheim gekauft, 2 Autostunden nördlich von San Francisco, aber es könnte irgendwo sein in Vorstadt Amerika. Beige gestrichene Holzkonstruktion, große Doppelgarage, akkurat geschnittene Hecken, die Landesfahne neben der Eingangstüre. Nur der Hip-Hop-Sound will nicht so recht zur Kleinbürger-Idylle passen. Im Bastelraum neben der Garage hat sich Jeff ein eigenes Tonstudio eingerichtet mit allem Drum und Dran.
The microphone's in there, where it's all foam inside, soundproof. And then we got the speakers here, the computer. It runs Pro Tools software. We got our keyboard right there to make the beat.
Von hier aus leitet er auch sein Plattenlabel, das im Moment 12 Künstler vertritt, die meisten ebenfalls Soldaten. Ehre, Krieg und starke Männer. Hier dominiert die Macho-Welt der Rap-Musik. Allerdings in engen Grenzen. Im Wohnhaus drin ist alles anders. Tiefer Teppich, weiches Sofa, ein Flachbildfernseher an der Wand. Jeff selber kommt mir kleiner vor als auf der Bühne. Ein höflicher junger Mann, der als kleiner Junge schon unbedingt Soldat werden wollte.
I already knew from since I was a 12-year-old kid what I was gonna do. My whole family fought in every major war that the U.S. was involved in. And you know, if you know me at age 12 and asked me what I wanted to be when I grew up, I probably would have told you I wanted to be a U.S. soldier.
Gleich nach der High School ging für mehrere Jahre ins Militär und nach einer Pause folgte ein zweiter Turnus für den inzwischen dreifachen Vater, diesmal auch mit Kriegseinsätzen im Irak.
It was in Balad, Iraq, and three of my friends were blown up from a roadside bomb on the road on Memorial Day. I spent that
ausgerechnet an einem nationalen Gedenktag für gefallene Soldaten fuhr sein Militärfahrzeug auf eine Mine und drei seiner Kameraden wurden schwer verletzt. Solche und ähnlich dramatische Erlebnisse gab es mehrere und sie schlugen Jeff aufs Gemüt, ohne dass er es zunächst allerdings merkte. Solange er im Dienst war, funktionierte Sergeant Barilero zuverlässig und pflichtbewusst. Zu Hause aber erkannten ihn seine Familie und Freunde kaum wieder.
They told me I wasn't the same. You know, they told me that I'm angry a lot. You know, I get angry outbursts and I scream at them. And
er sei oft grenzenlos wütend gewesen, habe seine Partnerin und die Kinder grundlos angeschrien. Und dann wieder habe er sich lange zurückgezogen, mit niemandem mehr gesprochen, sei einfach ein völlig anderer Mensch geworden.
He said that I changed as a person and I'm not the same person as I used to be.
Nachts konnte Jeff kaum mehr schlafen, tagsüber war er nervös und angespannt. Sergeant AD Jeff Barilero leidet an PTSD, zu Deutsch posttraumatische Belastungsstörung. I'm a combat veteran, they sent me far away, they train me to kill, to fight in foreign place, I serve hard and complain. Ich bin ein Kriegsveteran, ausgebildet zu töten, zu kämpfen in fremden Ländern, heißt es in Soldier Hearts Song Combat Veteran. Ich habe gedient, ohne zu klagen, ich habe immer meinen Job gemacht, jetzt bin ich zu Hause. Und das Leben ist die Hölle. Natürlich haben viele Menschen traumatische Erlebnisse durchgemacht und leiden darunter. Soldaten aber sind überdurchschnittlich stark betroffen. Bis zu einem Fünftel aller Irak- und Afghanistan-Veteranen leide an PTSD, schätzt die US-Armee selber. Bei Vietnam-Veteranen ist es gar jeder Dritte. Das wären mehr als 1 Million Menschen mit kriegsbedingten schweren psychischen Störungen. Ich zittere die ganze Zeit, rappt Soldier Heart. Es gibt Zeiten, da ich überhaupt nicht mehr leben will. Das ist mehr als bloß ein reißerischer Rap-Song. Das beschreibt einen Teil der Realität. 6.500 aktive und frühere Soldaten nehmen sich jedes Jahr in den USA das Leben. 18 jeden Tag, empört sich Jeff Barilero.
18 a day. 18 veterans a day commit suicide. That's a fact.
It's a problem. The homeless veterans is a problem.
Auch die vielen Veteranen auf der Straße seien ein Problem. Jeder fünfte Obdachlose, so die Schätzungen, ist ein ehemaliger Soldat. Höchste Zeit, dass den Kriegsveteranen besser geholfen werde.
More help needs to be given out there.
Das wäre wohl nötig, überfordert aber ganz offensichtlich selbst die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Das Departement für ehemalige Soldaten ist schon jetzt das zweitgrößte Ministerium in den USA mit einem Budget von über 90 Milliarden Dollar. Es gibt Spitäler nur für Veteranen, spezielle Krankenkassen, Pensionen, Studienbeiträge und so weiter. Aber die sozialen Folgekosten der Kriege werden immer astronomischer. Würde man alles berechnen, kosteten die Kriege in Afghanistan und Irak die USA zwischen 3 und 5 Billionen Dollar, rechnet etwa der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz vor. Yeah. Soldier hard, y'all. I'm on this long road to recovery. You know what I'm saying? Jeff Barilero, alias Soldier Hard, sind solche Rechnungen nicht so wichtig. Und er ist auch alles andere als ein Armeegegner. Den Irakkrieg stellte nicht in Frage, dass auch seine Söhne ins Militär wollen, freut ihn. Aber das Land müsse besser zu seinen Soldaten schauen, fordert Jeff. Und er ist stolz darauf, dass seine Musik einigen von ihnen zu helfen scheint.
It does. It lets me know that I'm accomplishing my mission. And I get messages every day from my listeners, you know, and
immer wieder höre er von Fans, dass seine Musik ihre Ansichten verändert, manchmal gar ihr Leben gerettet habe.
Change someone's not only their views, but some people's life through music. Yeah, I'm on the road to recovery.
Solche Geschichten würden auch ihm helfen, sein eigenes Leben in den Griff zu bekommen, denn nun habe er wieder eine Aufgabe.
I'm happy, I'm alive right now. I'm happy that my kids, I see them every day. You know, so I have a lot to be thankful for.
Er sei glücklich, denn er lebe. Und er lebe zusammen mit seinen Kindern, das sei das Allerschönste. Und wenn es dunkel werde um ihn herum, dann gehe er ins Tonstudio. Und alles werde gut.
Yes, it does get rough, but you know, I go in my recording studio right there and it all disappears.
Tönt wunderbar, ist wohl aber nur die halbe Wahrheit. Jeffs erste Ehe ist gescheitert, schlafen kann er weiterhin nur mit Medikamenten und seine Musikkarriere stockt auch ein bisschen. Military Hip-Hop ist etwas aus der Mode gekommen im kriegsmüden Amerika. Immerhin, demnächst erscheint eine neue CD von Soldier Hard. Therapy Session heißt sie, Therapiestunde. Für Jeff Barilero ein nächster Schritt zurück ins normale Leben nach dem Krieg.
Max Ackermann hat den Irak-geschädigten Veteranen porträtiert, der jetzt Musik macht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.